So wollen wir auch diese Stunde wieder gemeinsam beginnen. Wir haben schon einiges in diesen Stunden, die vor uns oder hinter uns liegen, über den Heiligen Geist gehört. Wir haben gleich zum Anfang am Sonntag gehört, wer der Heilige Geist ist. Wir haben gesehen seine Aufgaben, wir haben gesehen seine Eigenschaften. Wir wurden auf die Ziele des Heiligen Geistes gelenkt. Und jetzt eben in dieser Stunde vorher haben wir auch den Vergleich gesehen zwischen den Schattenbildern des Alten Testaments und zwischen dem, was uns im Neuen Testament in der Wirklichkeit im Heiligen Geist geboten wird. In dieser Stunde wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf ein etwas anderes Thema lenken, und zwar das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt. Lasst uns ein wenig hier stehen bleiben. Das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt. Wirkt der Heilige Geist überhaupt in der Welt? Wurde er nicht den Kindern Gottes verheißen? Ist die Zusage oder gilt die Zusage nicht denjenigen, die sich dem Geist Gottes öffnen, also den Menschen, die sich bekehren, die sich heiligen lassen? Wirkt der Heilige Geist in der Welt? Genau das wollen wir in dieser Stunde betrachten, und mit der Hilfe des Herrn wollen wir heute an 5 Punkten besonders stehen bleiben. Wir werden erstens betrachten, warum wirkt der Heilige Geist in dieser Welt? Im zweiten Punkt werden wir betrachten, wie wirkt der Heilige Geist in dieser Welt? Im dritten Punkt sehen wir dann, wofür ist das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt überhaupt notwendig? Im vierten Punkt wollen wir darauf schauen, was sind die praktischen Hindernisse für sein Wirken in dieser Welt? Und dann kommen wir zum Schluss im fünften Punkt auf dieses Thema, was erwartet Gott von uns? So lasst uns mit dem ersten erstmals beginnen. Warum wirkt der Heilige Geist in dieser Welt? Und ich möchte hierzu erstmals ein wenig ausholen. Und zum Schluss wollen wir dann darauf kommen, zum Schluss des ersten Punktes wollen wir darauf kommen, warum wirkt der Heilige Geist in dieser Welt? Wisst ihr, als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn als das höchste Wesen, als das intelligenteste Wesen, das es überhaupt gab, und setzte ihm als Krönung seiner Schöpfung über alles das, was er in dieser Welt überhaupt geschaffen hat. Er hatte ihn mit vielen wunderbaren Eigenschaften ausgestattet, ausgerüstet und schuf ihm gottähnlich. Das heißt, der Mensch war unschuldig, rein, gerecht vor Gott. Bei all diesem wollte Gott es so haben, dass der Mensch, den er geschaffen hat, kein dienstbares Wesen ist und unwillkürlich Gottes Willen tut, sondern dass er sich selbst entscheiden kann, was er tut und wie er tut. Und darum gab er ihm diese wunderbare Eigenschaft, die wir alle bis heute haben, den freien Willen. Und über den freien Willen konnte nun der Mensch entscheiden, was er tut, ob er Gott dient oder ob er Gott nicht dient. Satan sah genau dieses, dass der Mensch mit dieser wunderbaren Rüstung ausgestattet ist, und er kam auf seine List, auf diese listige Art und Weise zu dem Mensch und appellierte genau an diesen Punkt, an seinen freien Willen, an den freien Willen des Menschen. Und somit riss er den Mensch in den Ungehorsam gegenüber Gott. Und der Mensch versündigte sich vor Gott. Die Verbindung mit Gott zerriss, und zwar durch die Sünde, in die der Mensch eingewilligt hat. Der Mensch starb tatsächlich nicht den natürlichen Tod, sondern diesen geistlichen Tod. Die Verbindung mit Gott zerriss. Tod ist immer Trennung. Wenn ein Mensch stirbt, entsteht eine Trennung zwischen denen, die hinterblieben sind, und zwischen dem Verstorbenen. Und so gab es auch hier eine Trennung zwischen Gott und dem Mensch. Im geistlichen Sinn hatte der Mensch keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Die ganze weitere Nachkommenschaft, die dann von diesen Menschen geboren ist, hatte zur Folge, dass jeder Mensch, der in diese Welt geboren ist, unter diesem Fluch der Sünde geboren ist, so wie wir es in Römer lesen können, im Römer Kapitel 5, Vers 18 und 19. Und hier heißt es: Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wir durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch eines Gehorsams wurden viele gerecht. Mit jeder weiteren Sünde, die der Mensch bewusst gegen Gott tut, entfernt er sich immer weiter und weiter von Gott. Und diese Scheidewand zwischen ihm und zwischen Gott, die wird immer breiter und größer. So wie Jesaja es uns sagt im 59. Kapitel, im 2. Vers: Eure Sünden trennen euch von Gott und eure Übertretungen scheiden euch von eurem Gott. Also wenn Gott nun in seiner Gerechtigkeit den Mensch ansieht, dann sieht er ihn als einen elenden, verloren gehenden Sünder, dessen Visitenkarte uns in Römer 3 ganz deutlich beschrieben wird. Römer 3, Vers 10 bis 20. Denn wie geschrieben steht, da es nicht der Gerechte ist, auch nicht einer, da es nicht der verständig sei, da es nicht der nach Gott frage, sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden, da es nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Frevels und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist eitel Schanden und Herzeleid, und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Darum, dass kein Fleisch durch das Gesetzeswerke von ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. So sieht Gott den Menschen als einen verlorenen, als einen abtrünnigen Menschen. Natürlich findet sich nicht in jedem Mensch alles das, was hier aufgezählt ist, aber in einzelnen Menschen einzelne Sünde. Gleichzeitig, wenn Gott den Mensch ansieht, sieht er ihm als einen, der nicht imstande ist, sich selbst zu retten. Auch wenn er sich von heute auf morgen bessern würde, wenn er sich irgendwie verändern würde, wenn er aufhören würde, Böses zu tun oder zu sündigen. Aber er ist immer noch der gleiche Sünder. Weil aber Gott den Mensch als die höchste Schöpfung ansieht und immer noch uns Menschen über alles liebt und mit uns immer noch Gemeinschaft pflegen möchte und um die Seele des Menschen bemüht ist, lässt er uns wissen, dass eine Menschenseele ihm persönlich mehr wert ist als die ganze Welt. Darum lässt Gott oder hat Gott die beste Gabe des Himmels, Jesus Christus, auf diese Erde niederkommen lassen. Und Jesus Christus kam in diese Welt und er schaffte die Plattform, die Grundlage unserer Errettung. Er nahm auf sich all das, was ihm erwartete, und erfüllte den Erlösungsplan Gottes und schaffte somit die Wirkung oder die Möglichkeit, dass jeder Mensch in dieser Welt, jeder Mensch ohne Ausnahme, errettet werden kann und Erlösung von seiner eigenen Sünde bekommen kann. In welcher Sünde er auch steckt und was immer er auch tut, darf er durch Jesus Christus errettet werden. Nun wissen wir, dass Jesu Wirkungszeit eine gewisse Zeit hatte, Und mit seiner Wirkungszeit ging seine Lebzeit hier auf Erden zu Ende. Das haben wir auch schon betrachtet. Aber bevor Jesus weggegangen ist von dieser Welt und Erde, sagte er es, haben wir schon oft gelesen, Johannes 16 und 14, 15 und 16 in diesem Kapitel, dass es für uns besser wäre, dass er geht. Denn wenn er geht, dann sendet er seinen Heiligen Geist. Und damit dieser Geist Gottes die Wirkung hier auf Erden übernimmt und in der Welt arbeiten und wirken kann. Heute wirkt der Heilige Geist somit im Einklang mit dem Wort Gottes in dieser Welt. Mit dem einen und mit dem eigentlichen Zweck, den Verlorenen und den an Sünde gebundenen Menschen zu erwecken, ihm von seiner Sünde zu überführen, ihm die Erkenntnis über seinen verlorenen Zustand zu geben und ihm zu seiner eigenen Errettung zu führen. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes in der Welt heute. Darum wirkt der Heilige Geist heute. Wir haben uns in diesem ersten Punkt die Frage gestellt, warum wirkt der Heilige Geist? Weil er möchte, dass ein Sünder zur Erkenntnis der eigenen Schuld kommt. Dass er errettet wird, dass dieser Mensch, der eigentlich in die Gemeinschaft mit Gott gehört, dass er nicht verloren geht. Dass der Mensch aufhört, den Weg der Sünde zu gehen und sich zu Gott kehrt und erneuert wird, dadurch, dass er eigene Bekehrung, eigene Wiedergeburt und Rechtfertigung vor Gott erlebt. Der Heilige Geist wirkt Erweckung, er wirkt Sündenerkenntnis in dem Mensch. Er wirkt Reue und Buße. Er beginnt zu arbeiten, noch lange bevor der Mensch Gott überhaupt kennt. Er bewirkt in ihm dieses Verlangen, in den Frieden mit Gott zu treten. Der Mensch kennt Gott eigentlich, er kennt gar nicht den Frieden Gottes, er kennt nicht die Natur Gottes, weil er Sünder ist. Aber der Heilige Geist ist bemüht, um ihn dahin zu führen, dass er mit Gott bekannt wird. Dass er versteht, was Gott eigentlich will mit ihm anfangen und was Gott mit ihm eigentlich vorhat. Und er wirkt in ihm diese Sündenüberzeugung. Er wirkt in ihm diese Sehnsucht nach dem Frieden Gottes. Wisst ihr, wie dieses Beispiel von dem verlorenen Sohn? Er ist weit entfernt vom Vaterhaus. Und er sitzt da und überlegt. Und der Heilige Geist ist es, der auf ihm einwirkt und ihm sagt und zeigt, siehe, wie wäre es, wenn du im Vaterhause wärst? Und wie hast du es hier? Wisst ihr, und das ist die Arbeit des Geistes Gottes in dieser Welt. Den Sünder zu Gott zu führen. Punkt 2. Wie wirkt der Heilige Geist in dieser Welt? Wie wirkt er in dieser Welt? Hat der Heilige Geist ein gewisses Schema, nach dem er wirkt? Hat er eine gewisse Vorgabe, es muss so lang gehen oder so oder so? Der Heilige Geist ist in seinem Wirken in dieser Welt überhaupt nicht eingeschränkt. Und er wirkt und arbeitet auch nicht nach einem gewissen Schema, sondern er wirkt verschieden und zwar je nach der Situation, in der sich der Mensch befindet. Jeder von uns ist von Natur aus ganz anders. Und wenn Gott alle unter dem gleichen Bahn tun würde, unter dem gleichen, mit dem gleichen Kamm scheren würde, würde es für einen ganz schwer und für den anderen ganz leicht sein. Aber der Heilige Geist arbeitet je nachdem, wie der Mensch in seiner Natur ist und führt oder gebraucht seine Situation des Lebens dazu, ihm zu gestalten und ihm hinzuführen, auf Gott zu lenken. Aber die Wirkung ist immer gleich. Der Heilige Geist wird immer so wirken, dass er den Mensch auf Jesus Christus hinrichten wird. Er wird ihn immer auf seinen Erretter hin lenken. Unabhängig, wie der Mensch in seiner Natur ist. Er wird ihm immer auf das Ziel seiner Rettung zeigen, auf Jesus Christus. Wisst ihr, der Heilige Geist arbeitet auch nicht so, dass er aus einem ganz, ganz schlimmen Mensch einen ganz guten macht. Jemand erzählt einmal so ein Beispiel, und da kam eine Schwester zu einem Predigerbruder in der Ortsgemeinde, und sie hatte einen einzigen Sohn. Dieser Sohn hatte keinen Vater mehr. Und dieser Sohn wurde irgendwann mal erwachsen und wurde zu einem ganz schlimmen Sünder. Er trieb Unmoral und lebte in einem ganz, ganz schlechten Verhältnis zu seiner eigenen Mutter. Und die Mutter betete für ihn und musste das Ganze dulden über Jahre. Und irgendwann konnte sie es nicht mehr aushalten. Und dann kommt sie zu dem Ortsprediger und sagt: Bruder, ich möchte dich bitten, dass du für meinen Sohn betest. Und dann beginnt sie zu erzählen, wie schlimm er ist, was er alles treibt und was er alles tut und macht. Und dann sagt sie zum Schluss: Weißt du, lass uns zumindest dafür beten, dass er nicht mehr so schlimm ist, dass er aufhört, das oder jenes zu tun und dieses oder jenes nicht mehr macht. Dass er sich von dem abwendet oder von diesem abwendet. Weißt du, ich kann es nicht mehr aushalten, wenn er das oder das im Haus tut oder den oder jenen nach Hause bringt oder sonst was. Dieser Bruder hörte sich das Ganze an und dann sagte: Weißt du, Schwester, in dieser Art und Weise kann ich für deinen Sohn überhaupt nicht beten. Wie? Wirst du für meinen Sohn nicht beten? Nein, für sowas, was du erwähnst, kann ich leider nicht beten. Weißt du, ich habe noch nie gebetet, dass Gott aus einem ganz schlimmen Sünder einen ganz guten Sünder macht. Wenn du beten willst, dann lass uns dafür beten, dass Gott deinen Sohn irgendwie anhält, dass er ihn verändert und aus einem Sünder ein erlöster Mensch wird, dass er ihm, wenn nötig, schlägt, dass er ihm, wenn nötig, einklemmt, dass er ihm irgendwie umkrempelt, aber dass der schlimme Sünder zu einem Gerechten wird, zu einem gerechten Mensch. Und das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist arbeitet dahin, dass ein Sünder, dessen Visitenkarte wir in der Bibel lesen, dass aus einem solchen Mensch ein Gerechter wird. Als Jesus Christus diese Welt verließ, hat er seinen Jüngern die Verheißung gegeben, dass der Heilige Geist in diese Welt kommen wird. Und genau so geschah es. Der Heilige Geist wurde von Gott als die dritte Person der Gottheit in diese Welt gesandt. Und er wirkt und arbeitet an den erlösten Seelen der Menschen. Er übernimmt die Arbeit an den Seelen der Menschen und errettet, erlöst Menschen. Er wirkt an dem Verlorenen und beginnt seine Arbeit schon dort und setzt diese Arbeit fort, dass der Mensch sich bekehrt. Und wenn der Mensch sich bekehrt hat, setzt er seine Arbeit an diesem erretteten Menschen weiter. Er führt, wie wir es schon so oft gelesen haben, er leitet ihm in alle Wahrheit. Er bringt ihm dazu, dass er immer wieder erkennt und versteht das, was er anders machen soll, wo er zu kurz kommt, wo er vielleicht dann etwas falsch macht oder nicht so macht, wie er tun sollte. Aber der Beginn seiner Arbeit ist an dem Verlorenen. Und er arbeitet an diesem verlorenen Menschen so lange, bis er ihn zu sich bringen kann. Der Heilige Geist beginnt seine Arbeit an einem noch nicht wiedergeborenen Menschen, zu einem Zeitpunkt, wo er noch weit, weit entfernt von Gott ist. Er wirkt in ihm diese Überzeugung der persönlichen Schuld vor Gott. Er erweckt in ihm zu einem gewissen Zeit Sündenerkenntnis. Er wirkt eine Reue über die Sünde. Er wirkt das Verlangen nach einem neuen Leben mit Gott. Er wirkt dieses Begehren, Frieden mit Gott zu bekommen, nach Ruhe und Geborgenheit. Und das wirkt der Heilige Geist in dem Menschen. Vor kurzem hatte ich so ein Zeugnis von einem noch jungen Mann gehört. Der war bei uns zu Hause und erzählte dann, wie er sich bekehrt hat. Als Kind wurde er von gläubigen Eltern erzogen. Und irgendwann mal kam mal der Zeitpunkt in seinem Leben, wo er sich vom Glauben abgewendet hat. Er ging hinaus in die Welt und lebte so auf den breiten Fuß in dieser Welt. Und er spitzte sich das Ganze zu und es wurde irgendwie in seiner Seele immer schwieriger, den klaren Durchblick seines Lebens zu behalten, den Faden in seiner Hand zu halten, weil er merkte, dass es ganz, ganz nahe ist am kompletten Ausrutschen. Und eines Morgens steht er auf und der Heilige Geist redet zu ihm. Er redet zu ihm so kräftig und sagt zu ihm: Entweder du fängst neu an oder du gehst für alle Ewigkeit verloren. Er zögerte noch eine Weile und dann ging er in sein Zimmer, schloss die Tür hinter sich und betete so, wie er konnte. Er wusste zwar nicht, wie er sich im Genauesten bekehren soll oder kann, aber er betete so, wie er konnte. Und irgendwann mal merkte er: Ich muss weiter, ich komme nicht durch. Er setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr zu seinen Eltern dann. Sie wohnen ein wenig entfernt von ihm. Und da angekommen kam er rein und sagte zu den Eltern: Ich will mich bekehren. Und da gingen sie gemeinsam ins Gebet und beteten so lange, bis er wirklich diese Gewissheit des Heils hatte, dass er jetzt ein Kind Gottes ist. Und dann sagte er: Als ich mich bekehrt habe und wieder zurückkam, plötzlich sah ich in meiner Wohnung, da wo er gewohnt hat, sah ich Dinge, die ich nie für verkehrt gehalten habe. Man musste mir nicht erzählen, das ist schlecht, das ist nicht gut. Er sah das, wer tat das Ganze? Wer zeigte es ihm, wer offenbarte ihm das? Ist das nicht der Heilige Geist, der an dieser Person arbeitet und wirkt? Sieh, das ist die Arbeit und das Wirken des Heiligen Geistes. Er möchte den unwiedergeborenen Mensch dazu bringen, dass er sich bekehrt. Aber er möchte ihm auch weiterleiten. Als einen bekehrten Mensch dazu führen, dass er in seinem Leben in alle Wahrheit geleitet wird. Der Heilige Geist ist dafür in die Welt gesandt, dass er Menschen überführt, dass er sie zu Gott lenkt, leitet. Und in Hiob lesen wir, dass Gott zu jedem Mensch besonders redet. Und zwar zwei oder dreimal, irgendwie auf eine besondere Art und Weise. So, dass der Mensch wirklich das Reden Gottes richtig erkennen kann. So, dass er vielleicht irgendwie wirklich wahrnehmen kann: Gott sprach zu mir. Und der Heilige Geist wünscht es und versucht es, den Menschen dazu zu bringen, dass er dieses Reden Gottes verstehen kann. Dass er begreifen kann, dass Gott ihm zu seinem eigenen Heil führen möchte. Vor einiger Zeit erzählte mir jemand über einen Vorfall, der sich in einer Gemeinde ereignet hatte. Die hatten irgendwie Evangelisationsversammlungen und Menschen wurden eingeladen in diese Evangelisationsversammlungen. Und da gab es eine Schwester, die hatte eine Familie und der Mann von ihr, der war nie bekehrt. Sie ging zur Versammlung, sie war ein Kind Gottes, die Kinder nahm sie mit, sie waren noch nicht erwachsen genug. Aber der Mann, der war irgendwie immer abgeneigt. Und sie wusste ganz genau, dass der Heilige Geist zu ihm schon mehrfach auf eine besondere Art und Weise geredet hat. Und das sah er auch ein. Und wenn sie darüber gesprochen haben, erzählte er ihr und sagte: Gott hat zu mir geredet. Ich weiß ganz genau, dass er zu mir geredet hat. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich irgendwann mal bekehren werde. Und nun saß er zu diesen Evangelisationsversammlungen auch da. Und das Wort wurde gesprochen, der Geist wirkte und irgendwann mal wurde auch noch die Einladung gegeben. Es waren so einige Personen, die dann auch aufgestanden sind, die nach vorne gegangen sind. Und diese Frau erzählte, sie hielt ihren Mann so an der Hand und bemerkte, wie er innerlich bebte und zitterte. Und sie blickte ihm so einmal an und er sie und dann stand er auf. Ging so durch die Reihe raus und anstelle nach vorne zu gehen, dreht er sich um und geht nach hinten. Geht vom Gemeindehaus raus. Sie ist ihm nachgegangen und sprach mit ihm, aber irgendwie sagte er ja, ich bin heute noch nicht bereit. Naja, wenn er nicht bereit ist, sie betete weiter für ihn. Er ging nach Hause. Das war Sonntag oder Samstag oder Sonntag, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, dieser Mann setzt sich in sein Auto Montag früh, fährt zur Arbeit und fährt frontal auf ein entgegenkommendes Auto und stirbt. Wisst ihr, man kann sagen, die letzte Gelegenheit. Gott lässt sich nicht spotten. Er wirkt und er bietet dem Mensch die Gelegenheiten zu seinem eigenen Heil an. Aber wenn der Mensch das bewusst ablehnt, kann niemand und niemals jemand Gott dafür beschuldigen. Wisst ihr, ein Spiel mit dem Heiligen Geist, der ist ausgeschlossen. Gott wirkt bewusst auf den Mensch so ein, dass er erkennt, hier arbeitet Gott. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wie der Heilige Geist arbeitet. Wie wirkt der Heilige Geist? Er wirkt verschieden, ihr Lieben. Er wirkt durch das Wort Gottes. Er wirkt durch die Boten Gottes, durch die Diener, durch die Menschen, die Gott dienen. Und der Heilige Geist wirkt durch persönliche Eindrücke, die er dem Mensch gibt, zeigt, durch verschiedene Situationen, die er gebraucht, den Mensch anzusprechen, wenn vielleicht hier oder da jemand gestorben ist oder irgendwie in eine schwierige Lage gekommen ist und Gott zeigt ihm und sagt, pass auf, sieh, das ist der Mensch, den ich dir vor Augen stelle. Hier sollst du ein Beispiel nehmen. Und der Heilige Geist wirkt auch direkt dadurch, dass er den Mensch anspricht, dass er auf ihm einwirkt und ihm dazu überzeugt und ihm zeigt, du musst Buße tun. So, und nun der dritte Punkt. Wozu ist das Wirken oder wofür ist das Wirken des Heiligen Geistes überhaupt notwendig? Wisst ihr, ihr Lieben, wir leben in einer sehr guten und technisch sehr gut und weit entwickelten und weit fortgeschrittenen Zeit. Aber genau das ist auf der anderen Seite ein großes Problem für uns Menschen. Es geht uns Menschen in dieser Zeit so gut, wir haben es so leicht, uns geht es so bequem, so einfach, dass wir Menschen kaum noch die Notwendigkeit verspüren, Gott irgendwie in unserem Leben zu gebrauchen oder nötig zu haben. Weil wir Menschen im Überfluss leben und kein Bedürfnis nach Gott verspüren, entfernen wir uns durch das, was wir durch unsere Unabhängigkeit von Gott immer weiter und weiter. Satan, der Seelenfeind, er versucht den Mensch aber durch verschiedene Situationen der Sünde in die Sünde hineinzuführen und ihn damit zu binden und zu fesseln. Er versucht den Mensch so unabhängig wie möglich von Gott zu machen. damit er ihn fesseln kann. Ob es jetzt durch Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben ist, wie wir es in der Bibel lesen, oder ob es durch irgendwelche andere praktische Dinge dieser Welt sind, ist, es ist ihm egal. Wichtig ist, dass der Mensch von ihm gefangen ist und dass der Mensch gebunden ist, seinen Willen zu tun. Dass der Mensch nicht darauf bedacht ist, den Willen Gottes in Betracht in seinem Leben zu ziehen. Satan ist sehr bemüht darum, den Mensch vor Gott zu Fall zu bringen. Wisst ihr, in Psalm 118 gibt es so ein wunderbares Wort. Psalm 118. Vers 13. Und hier heißt es, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Ihr lieben jungen Menschen, Satan ist eben darauf bedacht, den Menschen zu stößen, dass er fällt. Es steht in seinem Interesse, dass der Mensch fällt. Und zwar nicht so fällt, dass es harmlos ist, dass er wieder aufstehen kann, sondern dass er so fällt, dass es für alle sichtbar ist, dass er sich eine Schramme zuzieht, dass er sich eine Wunde zuzieht, die lange, lange nicht heilt. Und dass er so fällt, dass selbst wenn er aufgestanden ist, dass diese Schramme fürs Leben sichtbar ist. Und dass jeder Mensch sieht, das war ein Sünder. Wer ihm ansieht, kann erkennen, das war ein Sünder. Sieh die Spuren im Leben, die ihm geblieben sind. So wirkt Satan. Aber wir fragen uns doch, wozu ist das Wirken des Heiligen Geistes notwendig? Es ist gerade deswegen notwendig, dem, was Satan tut und wie er handelt und macht, entgegengesetzt zu wirken. Hier heißt es in diesem Psalm, aber der Herr hilft mir. Satan, er versucht mich zu stößen, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Und das ist die Arbeit des Geistes Gottes, uns zu warnen, uns zu zeigen, wo die Gefahren sind. Uns vielleicht aufzuhalten, uns ins Gewissen zu reden, dem Mensch zu zeigen, pass auf, wenn du das tust, wenn du dorthin gehst, wenn du hier mitmachst, dann kommst du in Verlegenheit, dann kommst du in Gefahr. Deswegen ist seine Wirkung und seine Arbeit in dieser Welt an dem verlorenen Mensch unbedingt notwendig. Sie ist unbedingt notwendig. Ohne dem Wirken des Heiligen Geistes könnte der Mensch sonst überhaupt nicht zu seiner persönlichen Sündenerkenntnis kommen. Wer würde ihm davon überzeugen können, dass er ein Sünder ist? Und wisst ihr, wenn ein Mensch das nicht einsieht, dass er vor Gott sich Schuld gemacht hat, kann er gar keine Buße tun. Das ist ganz praktisch. Wer kann jemanden um Vergebung bitten? Derjenige, der die Schuld erkennt, gegen den anderen. Aber wenn ich meine Schuld nicht erkenne, kann ich gar nicht den anderen um Vergebung bitten. Also, wenn ich meine Schuld vor Gott nicht erkenne, kann ich keine Buße tun. Ich kann mich nicht bekehren. Und der Heilige Geist wirkt, oder sein Wirken ist dafür da, dass der Mensch sich in dieser Lage als Sünder, als verlorener Sünder erkennt. Und darum wirkt er und arbeitet er. Gott wünscht nicht den Tod des Sünders, sondern dass alle gerettet werden. Darum ist der Heilige Geist äußerst darum bemüht, um sein Geschöpf, um die Errettung seines Geschöpfes, damit der Mensch wieder in Gemeinschaft mit Gott tritt. Wir lesen das in 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 3 und 4. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Herrn, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sieh, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der Heilige Geist arbeitet in dieser Weise, dass er den Menschen dazu führt, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen soll. Die Hauptaufgabe in der Errettung des Menschen in der heutigen Zeit, in dieser Welt, die trägt der Heilige Geist. Er arbeitet direkt im Einklang mit dem Wort Gottes. Und die Offenbarung zeigt uns diese zwei Zeugen, die miteinander das Wirken in dieser Welt haben. Dort, wo Gottes Wort verkündigt wird in aller Wahrheit und Heiligkeit, dort wirkt unbedingt der Heilige Geist durch das gesprochene Wort. Und er gebraucht das Wort, das gesprochen wird, und er macht dieses Wort lebendig und spricht die Seele des Menschen an, durch das eben, was gesprochen ist. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre dieses Buch hier gleichgestellt einem jedem anderen Buch, das kein Leben in sich hat. Aber dieses Buch ist lebendig in dem Sinn, dass der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht. Und er spricht uns an und er wirkt und arbeitet. Ich möchte vielleicht noch so ein Beispiel erzählen oder zeigen. Schaut mal, wenn hier in diesem Versammlungsraum, sagen wir mal, 200 Leute sind. Jeder ist in seiner Natur anders. Jeder lebt in seiner eigenen Situation und Lage. Er ist verschiedenartig in seinen ganzen, in seinem ganzen Wesen. Und jeder von uns hat andere Bedürfnisse. Selbst jeder von uns hat andere Erwartungen, wenn wir hierher kommen. Und jetzt wird ein Wort Gottes gesprochen. Das eine Wort Gottes wird gesprochen. Aber jeder, der hier sitzt, empfängt für sich eine Botschaft, die unterschiedlich ist von der Botschaft, die der andere empfängt. Der Betrübte wird getröstet, der Freudige wird ermutigt, der andere wird angesprochen, der sich irgendwie elendig fühlt, dem wird irgendwie Ermahnung zugesprochen. Das gleiche Wort. Der gleiche Bruder, der da vorne steht. Aber jeder empfängt das, was er persönlich in diesem Moment nötig hat. Ihr Lieben, wer bewirkt es? Der Heilige Geist. Er wirkt und arbeitet so, dass jeder empfängt, bekommt das, was er in diesem Augenblick nötig hat, von dem gleichen Wort Gottes. Dafür ist das Wirken des Heiligen Geistes notwendig. Und es ist notwendig in dieser Welt, damit Menschen zu Gott kommen, aber auch die Menschen, die schon sogar Gott kennen, dass sie in die Wahrheit geleitet werden. Wie ich schon sagte, die Notwendigkeit besteht darin, zu einem unwiedergeborenen Menschen zu sprechen, zu seinem Herzen zu appellieren, an seinen freien Willen, den ihm Gott gegeben hat, und ihm durch das Hören des Wortes Gottes ansprechen zu können, zu ihm persönlich zu reden. Ferner wirkt der Heilige Geist dieses Verlangen nach Gott. Wenn der Mensch sich irgendwie ein wenig dem Heiligen Geist und dem Reden des Geistes öffnet, dann wirkt er ein Verlangen nach Gott. Er zeigt ihm den Frieden mit Gott, die Ruhe, die der Mensch bekommen kann, die Zufriedenheit, die in Gott vorhanden ist. Und er bewirkt in ihm dieses Verlangen nach diesem Frieden. Und sieh, dieser verlorene Sünde, verlorene Sohn nochmal, er sitzt da und überlegt, wie wäre es in meinem Vater aus? Und dabei ist es jetzt nicht stehen geblieben, sondern was kam weiter? Weiter entwickelt sich in ihm dieses Verlangen, ich will zu meinem Vater gehen. Und wisst ihr, der Heilige Geist bleibt auch hier nicht stehen. Er sagt nicht, steh auf und geh, sondern er wirkt in ihm weiter und er sagt ihm und weiter. Und wenn ich zu meinem Vater komme, dann will ich zu ihm sagen. Und der Heilige Geist bleibt nicht hier stehen, sondern was? Was willst du sagen? Ich will zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt. Hier wirkt er dann Erkenntnis der Sünde. Das sind diese Schritte, die der Heilige Geist in der Welt in einem Mensch wirkt, bis er dazu kommt, dass er sich bekehrt. Er wirkt in ihm diese Erkenntnis, dass er verloren ist. Ferner wirkt er das, dieses Verlangen, zu dem Vater zu gehen und sich zu bekehren, sich dem Vater zu öffnen und zu bitten, Vater, vergib mir. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und deswegen ist sie notwendig, weil sonst keiner zu Gott kommen könnte. Der Heilige Geist ist eigentlich dieser Zeuge Gottes, der heute in dieser Welt wirkt und arbeitet. Das Schlimmste, was einem Menschen, ihr Lieben, passieren kann, ist, wenn der Heilige Geist zu ihm nicht mehr redet. Wenn er ihm einfach in Stich lässt. Der Mensch würde oder möchte dann vielleicht gern, aber er kann nicht mehr. Es ist unbedingt notwendig, dass der Heilige Geist den Mensch dazu führt. Denn er wirkt bei dem Ganzen mit. Die Aufgabe oder die Notwendigkeit seiner Wirkung ist, wie wir es in Hesekiel gesehen haben, die Toten zum Leben zu erwecken. Und diese Toten, den Toten dieses neue Leben in Gott zu geben, dass sie auferstehen und dass sie neues Leben in Gott empfangen. Wisst ihr, die Verheißungen Gottes, die sind uns als Ewigkeitswert überlassen und gegeben worden. Und Gott sagt mehrfach, auch im Alten Testament schon, dass er will und wünscht sich, dass das Volk gerettet wird, dass die Menschen erlöst werden, dass sie zu Gott kommen und Gottes Kinder werden. Und sein Wirken ist nicht nur auf eine gewisse Zeit abgestimmt und damit abgeschlossen, sondern seine Wirkungszeit ist bis ans Ende der Welt. Und darum wirkt der Heilige Geist heute. Und dafür ist sein Wirken in dieser Welt notwendig. Aber lasst uns noch den nächsten Punkt betrachten. Und zwar einige Hindernisse, die dem Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt so in den Weg stehen. Wisst ihr, wenn man den Menschen in dieser Welt von Jesus erzählt, von Gott erzählt, von einem Leben mit Gott, dann kommt ganz, ganz oft diese Frage: Warum kann man nur durch Jesus gerettet werden? Warum nur durch Jesus? Sind die anderen Religionen, sagen wir mal Buddhisten oder die Moslems oder sonst irgendwelche andere Religionen, die den Menschen gegeben sind, sind die nicht zielführend für den Menschen? Warum nur in Jesus? Ihr Lieben, es gibt einzig und allein einen Weg, und der ist durch Jesus Christus. Keine Religion kann den Menschen retten, sondern der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und Gottes Wort sagt uns so: Es ist kein Name unter den Menschen, unter der Welt den Menschen gegeben, außer Jesus Christus. Apostelgeschichte 12, glaube ich. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das ist die Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit. Und in 1. Johannes lesen wir auch noch, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 2, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist maßstabgebend. Das ist einzig und allein die Wahrheit. Ferner ist auch ein weiteres Hindernis, das immer wieder in der Welt so auftritt, wenn man den Menschen von Gott, von der Bekehrung erzählt. Dann sagen die: Warum eigentlich nur durch Bekehrung? Reicht das nicht, wenn man gut lebt, wenn man moralisch lebt, wenn man zur Kirche geht oder das oder jenes tut? Warum nur durch Bekehrung? Ihr Lieben, die Antwort steht auch in Johannes 3. Es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde. Es gibt die einzige Möglichkeit, und zwar durch Bekehrung. Und derjenige, der gegen Bekehrung ist, der ist gegen Gott. Und weil Gott will, dass jeder Mensch und an allen Enden die Menschen Buße tun. Wir lesen es in Apostelgeschichte 17, im 30. Vers. Also hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, aber nun gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Und wisst ihr, wir haben ganz oft Angst, den Mensch weiterzusagen. Es ist der Wille Gottes und es steht einzig und allein so fest, nur dadurch. Ferner habe ich schon erlebt, wenn man mit Menschen spricht, dann bringen manche so ein Argument und sagen, weißt du was, nur Gott kann bekehren. Nur Gott kann bekehren. Oh ihr Lieben, wenn dem so wäre, dann hätten wir die Evangelisations- oder die ganze Jugendversammlung hier gar nicht gebraucht. Gott hätte alle Menschen bekehrt. Die Menschen, die er will bekehren, hätte er bekehrt und damit bräuchte man gar nicht evangelisieren. Das ist, was Gott nicht kann. Gott kann alles, aber er kann nicht den Mensch dazu zwingen, sich zu bekehren. Er kann ihm dazu anleiten, führen. Der Heilige Geist kann ihm alle Wege öffnen, dass er sich bekehrt. Aber die Entscheidung bleibt am freien Willen des Menschen. Nicht Gott bekehrt den Mensch, sondern der Mensch bekehrt sich zu Gott. Das ist der Unterschied. Und bei einer Bekehrung, da spielen immer grundsätzlich drei Dinge die große Rolle und Wichtigkeit. Erstens, das Wirken Gottes bei der Bekehrung oder das Wirken des Heiligen Geistes. Zweitens, das Wirken des Wortes Gottes oder seiner Diener. Und drittens, unbedingt das Wirken des Verlorenen. Diese drei wirken bei einer Bekehrung. Ein weiterer Einwand, der immer wieder gebracht wird oder so vorgezogen wird, man sagt, ja, ist eigentlich so das Bekehren nicht etwas Wachstümliches? Ihr sagt immer so irgendwie so, ja, bekehre dich, zack, und dann bist du jetzt schon bekehrt. Und dann bist du selig und dir ist alle deine Sünde vergeben. Das kann ich nicht verstehen. Wie? Ist das nicht so, dass man das irgendwie allmählich bekommt, irgendwas Wachstümliches? Ihr Lieben, wie ist das mit der Bekehrung? Ist das etwas Wachstümliches oder nicht? Angenommen, das wäre etwas Wachstümliches. Und der Prozess der Bekehrung würde, das Wachstum in die Bekehrung hinein, würde 3 Jahre dauern. Man würde das so annehmen. So, heute kommt der Mensch zu diesem Punkt in seinem Leben und er sagt, ab jetzt will ich mich oder möchte ich in die Bekehrung hereinwachsen. Möchte dann irgendwann mal ein Kind Gottes werden. Also dauert das ab jetzt 3 Jahre. Und so vergeht 1 Jahr und der Mensch stirbt. Und jetzt? Ist er 33,3% bekehrt? Oder wie? Wenn er wächst in die Bekehrung hinein. Ein anderes Beispiel, wir kennen ja alle eine Geburt. Und die Bekehrung ist eine geistliche Geburt. Der Mensch wird nicht über eine gewisse Zeitspanne geboren, heute ein wenig und morgen noch ein wenig und dann in einem Jahr noch ein wenig oder sowas. Er wird geboren, es ist ein Ereignis, das plötzlich stattfindet und der Mensch ist auf der Welt. Er ist geboren, er ist ein Mensch. Es geschieht zu einem Zeitpunkt und es ist ein Ereignis, ein Geschehnis. Er wächst nicht in diese Welt allmählich herein, sondern er wird geboren. Und diese Bekehrung, diese Wiedergeburt, die wirkt der Heilige Geist. dann hören wir oft noch so einen Einwand und manche sagen, aber als Kinder gläubiger Eltern wachsen wir ja in den Glauben herein. Wenn meine Eltern immer zur Kirche gegangen sind oder sogar, sagen wir mal, mein Vater war Pfarrer oder sonst irgendwas, meine Mutter eine Dienerin in der Kirche, dann wachse ich ja im Glauben in die Kirche herein. Ihr Lieben, das sind Ansichten, die menschlich sind. Wir haben schon in Betracht gezogen und zeithalber möchte ich nicht wieder das Ganze wiederholen. Aber es heißt, dass jeder Mensch bekehren sich muss. Es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde. Es sind Einwände, die störend, das sind Auswirkungen, die die Menschen hervorbringen, damit sie sich wirklich irgendwie mit dem Ganzen decken oder entschuldigen oder dem Wirken des Heiligen Geistes aus dem Weg gehen. Das ist das Problem. Und dann bin ich noch vor einiger Zeit auch so in einer Frage mit jemand, kam ich zu einem Punkt, wo mir die Frage gestellt worden ist, ist das unbedingt, diese Person sagte so, ich habe mich zwar irgendwann mal bekehrt, aber ich weiß es nicht mehr wann. Und dann sagt diese Person, ist es überhaupt notwendig, dass man durchs ganze Leben weiß, den Tag oder den Tag oder das Datum, an dem ich mich bekehrt habe? Ist das ausschlaggebend? Ja, ist es notwendig, dass man das weiß oder nicht? Ich denke, wichtig ist, dass wir wissen, dass wir wiedergeboren sind. Das ist notwendig. Es ist wichtig zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Aber nicht in der ersten Linie, wann und an welchem Tag und an welchem Datum. Ich möchte das mit einem Beispiel so erklären, wie ich das auch einmal gehört habe. Angenommen, jemand von euch kauft sich ein Fahrrad und es vergeht eine Zeit lang, vielleicht ein Jahr oder noch mehr, und du fährst dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof oder zur Schule oder sonst irgendwo und triffst auf deinen Freund. Und dein Freund kommt zu dir und schaut sich das Fahrrad an und sagt, hast du das gekauft? Ja. Datum. Wann? Was ist jetzt wichtig, zu wissen das Datum oder zu wissen, dass du das Fahrrad gekauft hast? Es ist doch wichtig zu wissen, dass ich das Fahrrad gekauft habe, unabhängig von dem Datum. Natürlich ist es schön, wenn man das Datum weiß. Manche notieren sich das in der Bibel und schreiben sich den Tag auf, wenn sie das wissen. Aber du musst nicht entmutigt sein, wenn du den Zeitpunkt oder den Tag deiner Bekehrung jetzt nicht mehr weißt. Ausschlaggebend ist, dass du weißt, dass du bekehrt bist. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, weil sonst kommen wir gar nicht durch. Was erwartet Gott von mir? Was erwartet Gott von mir? Gott erwartet von uns, dass wir in der ersten Linie dem Wirken Gottes nicht in dem Wege stehen, sondern im Einklang mit dem Heiligen Geist die Arbeit für Gott tun. Das erwartet Gott von uns. Sein Auftrag an uns ist, geht hin in die ganze Welt und macht zu Jüngern. Das erwartet Gott von uns. Der Heilige Geist will uns zu diesen Aufgaben aussenden. Er will es dazu gebrauchen. Er möchte, dass wir solche wandelnde, ständig leuchtende Zeugnisse der Wahrheit in dieser Welt sind, die er an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, dort, wo wir uns befinden, immer gebrauchen kann und immer irgendwie uns dort einsetzen kann, wo er uns an diesem Zeitpunkt, wo er durch uns wirken will, gebrauchen kann. Wenn wir uns unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen und uns Gottes Wirken öffnen, kann Gott uns gebrauchen und dadurch anderen Seelen in dieser Welt zum Segen setzen. Andere durch uns zu Gott führen und uns in dieser Art und Weise arbeiten und wirken lassen. Gott erwartet von uns eine Hingabe seinem Willen gegenüber. Einen freudigen, einen ungezwungenen Dienst von uns. Dass wir uns unter die Leitung des Geistes stellen, dass er uns dort gebrauchen kann, wo er es will. Was erwartet Gott noch von uns? Dass wir die Not der anderen sehen. Dass wir den Verlorengehenden sehen. Und ihnen den Weg des Lebens zeigen oder hinweisen können. Gott erwartet von uns, dass wir für die Verlorengehenden beten. Gott erwartet von uns, dass wir alle Möglichkeiten, die sich uns bieten, dass wir die nutzen, um den Verlorengehenden um uns herum den Weg des Heils zu erklären und zu zeigen. Dass wir wirken, das will der Heilige Geist. Dass wir arbeiten, dass wir evangelisieren, dass wir leuchten, dass wir zeugen, dass wir beten und dass wir das Äußerste tun, damit den Verlorengehenden der Weg des Heils gezeigt durch uns werden kann. Möge Gott uns als jungen Menschen Gnade geben, lebend in dieser Welt, das sein, was er zu seiner Herrlichkeit gebrauchen kann. Gott segne uns. Amen.